Gesetz Gottes, in den 10 Geboten. Aufgabe des Gesetzes, bevor wir zu Jesus kommen, sagt unser Galaterbrief im Kapitel 3, im Vers 24, ist das Gesetz unser Zuchtmeister oder unser Lehrer oder Pädagoge, ist eigentlich das Wort, auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz, das uns zeigt, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen, dass wir einen Erlöser brauchen. Das Gesetz, das uns anklagt, das uns zeigt, dass wir nicht okay sind, dass wir Gottes Gebote gebrochen haben, sodass wir zu Jesus laufen, dass wir sagen, Mann, ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung, ich brauche das, was Jesus für mich getan hat. Aber dann, wenn wir uns bekehrt haben und wenn wir in Jesus sind, hat das Gesetz auch immer eine Funktion für uns, und nämlich um uns in Jesus zu leiten, in unserem Leben mit Jesus und in Jesus. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 5 heißt es, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Also einerseits sind die Gebote Gottes Lebensrichtlinien, wenn wir so sagen wollen, sind materialisierte Liebe Gottes. Sagt, das ist die Liebe Gottes, die er uns hier gibt, die praktische Liebe Gottes, dass er uns hier Gebote gibt von einem liebevollen Herzen. Gebote, die uns ein Schutz sein sollen und die uns ein Segen sein sollen in unserem Leben. Sozusagen eine Betriebsanleitung von unserem Schöpfer, wie wir ein heiles Leben leben können. Und das ist was Gutes. Aber zweitens ist es auch die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Gehorsam, das ist, wie wir ganz praktisch in unserem Leben Gott zeigen können, dass wir ihn lieb haben, indem wir ihm gehorsam sind. Und wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern Jesus will es in uns tun. Im Matthäus-Evangelium im Kapitel 5 in der Bergpredigt, da hat Jesus gesagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Sondern ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz perfekt erfüllt. Er hat ein perfektes, vollkommen heiliges Leben in dieser Welt gelebt und hat jedes einzelne Gesetz erfüllt. Und er hat das für mich und dich getan, dass seine Gerechtigkeit, sein perfektes, heiliges Leben uns zugerechnet werden kann und dass wir bekleidet werden können dadurch. Aber Jesus hat seine Meinung noch immer nicht geändert. Jesus will noch immer das Gesetz erfüllen. Und zwar nicht mehr, dass er auf der Erde lebt, in seinem physischen Leib, sondern dass er in uns lebt, in seiner Gemeinde, im Leib Christi. Jesus hat noch immer den Wunsch, dass er durch uns, in unserem Leben, das Gesetz, die Gebote Gottes erfüllen kann. Und wie kann er das tun? Na, wir reden ja gerade im Römer Kapitel 6 sehr viel davon. Das lernen wir genau, wie Jesus durch uns leben kann. Dadurch, dass ich mich selbst, mein Eigenleben in den Tod gebe, in den Tod am Kreuz. Wir haben gelernt im Römerbrief, im Kapitel 6, wir sind mitgekreuzigt mit Christus. Und dann bin ich auferstanden mit ihm zu neuem Leben. Und ich halte mich selbst für tot, aber lebendig für Christus. Und ich stelle meine Glieder, mein Denken, meinen Mund, meine Hände, was auch immer, ich stelle meine Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge oder als Waffen der Gerechtigkeit. Also ich halte mich selbst für tot, sagt dieses alte Ich, dieses Eigenleben muss ans Kreuz und Jesus lebt du durch mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Paulus hat es perfekt vorgelebt. Er konnte sagen im Galaterbrief im Kapitel 2, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich stelle mich Jesus zur Verfügung, ich vertraue mich ihm an und ich lasse einfach ihn sein Leben durch mich leben. Und dann, wenn Jesus mir einen Impuls gibt und zu meinem Herzen spricht, dann bin ich einfach gehorsam und tue das. Ich bin tot, aber Jesus lebt in mir. Und da kann ich Frieden haben. Tote Menschen haben keinen Unfrieden, haben keine Angst, haben keine Sorgen. Nee, ich bin tot. Das ist alles noch ein Werk des Fleisches, wenn wir diese Dinge haben. Weil wir noch nicht völlig losgelassen haben, unser Leben. Nur unser Eigenleben noch nicht völlig ans Kreuz getan haben. Weil wir uns noch nicht völlig ihm hingegeben haben. Nee, ich bin tot, ich bin am Kreuz. Jesus, du lebst durch mich und ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das ist eine wunderbare, freie Art zu leben. Und auch die einzige Art, wie wir Gottes Gebot erfüllen können. Wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Nur wenn er sein Leben durch mich lebt, sind wir fähig, die 10 Gebote zu erfüllen. Wenn er sie in uns erfüllt, wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber das Nebenprodukt ist, er erfüllt sein Gebot durch mich, indem ich mich einfach zur Verfügung stelle. Und die Auswirkung in meinem Leben ist, ich werde immer mehr heil und ich werde immer mehr gesegnet werden. Weil seine Gebote sind gut und sind ein Segen für uns. Wir hatten die letzten 2 Mal die ersten 4 Gebote durchgenommen. Die ersten 4 Gebote, da geht es um unsere Beziehung mit Gott. Und wir wollten sie ja auswendig lernen. Was sind die 4 Gebote? Erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sehr gut. Zweite Gebot. Du sollst dir kein Götterbild machen und dich nicht davor niederwerfen. Dritte Gebot. Genau, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigen mehr aussprechen. Und was war das 4. Gebot? Du sollst den Sabbatag heilig halten. Dir einen Tag in der Woche nehmen, wo du anders lebst. Einen Tag, wo du dich auf ihn ausrichtest und dich einfach ausruhst. Gott ist so gut. Ist so witzig. Gott sagt uns, nimm dir einen Tag frei und wir haben so eine schwere Zeit damit. Wir haben so eine schwere Zeit damit, uns segnen zu lassen. Aber das sind Gottes 4 Gebote in unserer Beziehung mit ihm. Und heute wollen wir uns den zweiten Teil des Gesetzes anschauen. Oder besser gesagt, wir werden anfangen damit. Plan ist, dass wir uns die ersten beiden Gebote ansehen, heute in Bezug auf unsere Mitmenschen. Und ja, zweiter Block des Gebotes, da geht es um unsere Beziehung mit den Mitmenschen. Und ich denke, die Reihenfolge ist auch wichtig hier. Das ist nicht Zufall hier, dass zuerst unsere Beziehung mit Gott angesprochen ist und dann unsere Beziehung mit den Mitmenschen. Weil wenn unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann wird die Beziehung mit den Mitmenschen nicht in Ordnung sein. Oder umgekehrt, meine Beziehung mit Gott muss in Ordnung sein, zuerst, und dann kann ich anfangen, in Frieden und in Liebe, in Harmonie mit meinen Mitmenschen zu leben. Schon allein deswegen, weil wir es nicht aus eigener Kraft tun können. Aber auch diese Regeln sind wichtig, wichtige Prinzipien für unser Zusammenleben. Und es ist auch interessant hier, heiles Zusammenleben fängt wo an? In der Familie. Interessant. Unsere Tendenz ist, dass wir so weit wie möglich wegschauen von uns selbst, von unserer Umgebung. Oh, so furchtbar, warum gibt es Krieg im Irak und warum tun Menschen so furchtbare Dinge? Und schaut euch die Familie Meier an, was die für kaputte Beziehungen haben, wie furchtbar. Oder mein Chef behandelt mich schlecht oder du behandelst mich schlecht. Und ich mag das, wie Gott das genau umdreht und seinen Finger auf unseren wunden Punkt drauflegt und die Dinge ins rechte Lot bringt. Seht die Reihenfolge hier, die er anspricht. Zuerst die Beziehung mit ihm. Hast du Frieden mit Gott? Ist er an der ersten Stelle in deinem Leben? Ist alles in Ordnung in deiner Beziehung mit ihm? Ist das Erste, was in Ordnung sein muss. Und das Zweite hier, seht die Beziehung mit dem nächsten Umfeld. Ist der Frieden in deiner Familie? Ist da alles klar? Und dann das Dritte ist die Beziehung mit den Mitmenschen. Aber Friede und Heil beginnt in unserem Herzen mit Gott. Und das wirkt sich dann hoffentlich auf die Familie aus. Und wenn wir heile Familien haben, das wirkt sich dann auf die Umgebung aus und auf die ganze Gesellschaft. Also wo bin ich in dem Prozess? Wo stehst du gerade in dem Prozess? Hast du Frieden mit Gott? Hat Gott wirklich dein ganzes Leben? Bist du ihm ganz hingegeben? Ist er die Nummer 1, das Zentrum deines Lebens? Das ist das Wichtigste. Und wenn das in Ordnung ist, schauen wir zum zweiten Schritt. Wie sieht es in der Familie aus? Ist der Frieden, Liebe, Ordnung in deiner Familie? Und dann können wir in die Gesellschaft reinschauen und das in die Gesellschaft einbringen, was Gott uns geschenkt hat. Also, nachdem Gott uns unsere Beziehung mit ihm geklärt hat in den ersten 4 Geboten, ist das erste Gebot für unsere Beziehung mit den Mitmenschen oder das 5. Gebot in dieser Liste von den 10 Geboten im Vers 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die in Rebellion ist gegen Gott. Und von Natur aus ist die ganze Welt, ist alles am Zerfallen. Wir sehen nicht Evolution in dieser Welt, wo sich vom Chaos nach oben entwickelt zur Ordnung, sondern wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen Devolution. Wir sehen das in der Natur. Die Blumen bei der Kitty unten verwelken. Die werden nicht immer schöner, je länger sie rumstehen. Das ist das zweite thermodynamische Grundgesetz. Dass es von der höheren Ordnung oder Energiestufe immer zur niedrigeren zerfällt. Leute, wir werden alle nicht jünger und schöner und fitter, sondern wir sind am Zerfallen. Und genauso ist es in der ganzen Welt. Sogar die Sonne, sagen uns die Astronomen, wird irgendwann mal verglühen und die ganze Welt wird irgendwann mal dunkel werden. Sind am Zerfallen. Aber dasselbe gilt auch für den sozialen Bereich. Für unsere Beziehungen. Unsere Beziehung mit Gott vor allem mal. Wo Menschen in Rebellion gegen Gott leben. Wo Menschen in Rebellion gegen das Leben, was er uns für unsere Beziehungen sagt. Auch da ist die Achtung voreinander und die Beziehungen sind am Zerfallen von Natur aus. Ohne Gott, wenn nicht Gott eingreift in unser Leben. Familien, wo Ehe nicht mehr ernst genommen wird. Diese Dinge, diese Strukturen auch, die Gott uns gibt, Leidenschaft, die Gott uns schenkt. Und auch in der Gesellschaft ist von Natur aus am Zerfallen. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung und so bringt Gott Ordnung in unsere Beziehungen hinein, um diesen Zerfallsprozess umzukehren. Das ist sein Plan. Und deswegen hat Gott uns Ordnung und auch Autoritäten gegeben in der Familie, die Eltern für die Kinder und den Ehemann als das Haupt der Familie, auch der Ehefrau, geistlichen Leiter. Gott hat Ordnung, Leiterschaft gegeben in der Gemeinde, Arbeitsplatzordnung. Das, was er anspricht, und auch in der Gesellschaft hat Gott Regierung eingesetzt. Und in dem Maß, in dem wir seine Ordnung respektieren, also in dem Maß, in dem die Kinder die Eltern respektieren und die Frauen ihre Männer und die Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber und die Bürger ihre Regierung und die Regierungen Gottes Wort, weil auch die sind nicht ohne Unterordnung, ohne Autorität über sich. Und in dem Maß, in dem die Autoritäten ihre Verantwortung wahrnehmen, die Eltern für ihre Kinder da sind und sie erziehen in der Furcht des Herrn und die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt und die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern dienen und sie achten und die Regierungen sich als Vertreter und als Diener Gottes sehen an den Bürgern, in dem Maß werden unsere Beziehungen heil werden und unser Leben und auch unsere Gesellschaft. Und in dem Maß, in dem wir gegen Gottes Ordnungen und Autoritäten rebellieren, kommt es wieder zum Fall, wieder zum Zerfall, wird dieser Zerfallsprozess fortschreiten. Also, wir können uns daran erinnern, dass Gottes Regeln für unser Zusammenleben zum Heil sind und zum Guten, zum Segen für uns. Und also dieses erste Gebot, was Gott uns schenkt in der Beziehung mit den Mitmenschen. Diese Familienstruktur spricht er eigentlich an. Er spricht ja zu den Kindern, aber ich denke, wir können es fast weiterfassen auf die ganze Familienordnung, die er gegeben hat. Ehre diese Familienstruktur, die er gegeben hat. Gott will das gebrauchen zum Heil in deinem engsten Kreis, in der Familie. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Paulus gibt uns im Epheserbrief noch ein bisschen einen Kommentar dazu, wiederholt es, im Epheser 6, Vers 2. Da heißt es, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Kinder, und wir alle sind Kinder, da ist eine Verheißung dran. Und was ist die Verheißung?
Epheser 6, Vers 3 geht es weiter, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Oder mit ein bisschen anderen Worten hier im Vers 16, was wir gelesen haben. Damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Das ist eine Verheißung. Erstens kollektiv an das Volk, glaube ich, wo er sagt, Leute, wenn ihr die Familienstruktur ehrt, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet lange wohnen in das Land, in dem Land, in das der Herr euch bringen wird. Dann wird eure Gesellschaft nicht zerfallen.
Aber in dem Maß, in dem ihr es nicht ehrt, wird die Gesellschaft zerfallen. Und die Nation wird nicht lange bestehen bleiben und die Nation wird nicht lange in dem Land wohnen können. Und wir brauchen uns nur die Geschichte anschauen, dass es in der Geschichte Israel so war, aber genauso wie in jeder anderen Kultur. Und ich mache mir Sorgen um unsere Kultur, wo diese Dinge zerstört werden, diese Ordnung, die Gott gibt, wo Homosexualität plötzlich ein gleichwertiger Lebensstil ist, neben der Familie. Und wo die Ehen kaputt gehen und nicht mehr geachtet werden. Und wo Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Und wo, wenn wir uns umschauen, Gottes Familienmodell als altmodisch angesehen wird. Puh. Kinder sollen den Eltern gehorchen oder Frauen ihren Männern untertan sein, was ist das? Männer ihre Frauen lieben? Puh. Aber ich glaube, es gilt auch persönlich. Ich glaube, das ist die Verheißung, dass es uns gut gehen wird, dass wir lange Tage sehen werden. Und ich glaube, das heißt nicht nur langes Leben in dem Sinn, wo wir auch von ewigem Leben sprechen, sondern Lebensqualität auch. Ein reiches, ein volles, ein gesegnetes Leben und kein trauriges und trockenes, leeres Leben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir deine Tage lang wären und damit es dir gut geht. Im Land, das der Herr, den Gott, dir gibt. Auf der anderen Seite, im Kapitel 27, im Vers 16, ist es negativ formuliert. Da heißt es, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachte. Und wir sehen ernste Konsequenzen im Alten Testament. 2. Mose 21, da heißt es, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Oh. Warum? Weil es Rebellion gegen Gottes Ordnung war und letztendlich gegen Gott selbst. Und wenn sich das ausbreitet, wie wir gelesen haben, dann wird die ganze Nation den Bach runtergehen. Und wird die ganze Nation umbringen und ins Unglück stürzen und kaputt machen. Gott meint es ziemlich ernst. Also Vater und Mutter ehren, hier im Vers 16 oder wie es im Kapitel 27 heißt, achten. Oder hier in 3. Mose 3 heißt es, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Wort, was uns bekannt vorkommt. Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit zum Beispiel, den Herrn furchten. Das heißt, Ehrfurcht, so eine Zusammensetzung aus diesen Worten, Ehrfurcht haben oder Achtung, Respekt haben. Sollen unsere Eltern respektieren und achten, so wie wir den Herrn respektieren und achten. Wie wir Ehrfurcht für ihn haben, so auch für die Eltern, die er uns geschenkt hat und uns gegeben hat und die er über uns gesetzt hat. Für Kinder oder Jugendliche, solche, die noch nicht verheiratet sind, die noch unterm Dach der Eltern wohnen und von ihnen versorgt werden, ist das eigentlich ganz einfach. Was heißt es für sie, die Eltern zu ehren? Kolosser 3 sagt uns, das ist Gehorsam, solange sie nicht etwas verlangen, was gegen Gottes Gebot ist. Ganz einfach. Wie ehrst du deine Eltern, indem du ihnen gehorsam bist? Irgendwelche Fragen? Gott macht es ziemlich einfach. Wir sollen den Eltern gehorchen. Und das mit der richtigen Einstellung. Nicht, ja, und dann irgendwie mache ich es doch, was sie sagen. Sondern ja, ich tue es, weil ich dich ehre, weil ich dich respektiere. Und weil ich dem Herrn respektiere. Letztlich natürlich für ihn. Kinder sollen sich den Eltern in ihrer Leiterschaft unterordnen. Ja, sagen vielleicht manche, du verstehst es nicht. Du kennst meine Eltern nicht. Meine Eltern verstehen mich nicht. Und wirklich, manchmal das, was sie von mir wollen, ist wirklich dumm. Ich bin nicht einverstanden damit. Das ist nicht unmoralisch, aber irgendwie, ich sehe keinen Sinn drin und habe eigentlich auch keinen Bock drauf. Und vielleicht sagst du, meine Eltern, die sind nicht so geistlich wie ich. Die kennen den Herrn noch nicht so lange, wie ich ihn kenne. Oder, hey, ich gehe in die Schule, ich mache gerade Abi oder ich studiere. Meine Eltern haben nicht mal einen Hauptschulabschluss. Wie soll ich sie respektieren oder wie soll ich sie ehren können? Und Jesus gibt uns auch da das Vorbild. Jesus verlangt nichts von uns oder von den Kindern, was er nicht selbst vorgelebt hat als Kind. Erinnert euch an Lukas Kapitel 2, als Jesus 12 Jahre alt war und er war dort im Tempel. Er wusste von seinem himmlischen Vater, er sollte dort sein und seine Eltern haben es überhaupt nicht geschnallt, dass er dort sein sollte. Und wussten nicht, wo er ist und haben angefangen, ihn zu suchen. Und dann haben sie ihn angefangen, ihm Vorwürfe zu machen, weil er das getan hat, was sein himmlischer Vater ihm gesagt hat. Und Jesus sprach da zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Rhetorische Frage. Hey, Eltern, ihr hättet es eigentlich wissen sollen. Hättet das geistliche Verständnis haben sollen. Und es heißt weiter, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Arme Jesus war nicht verstanden von seinen Eltern. Und wie geht's weiter? Es heißt dann weiter, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Also was glaubt ihr? War Jesus geistlicher als seine irdischen Eltern? Ich glaube schon, er war Gott. Ein ganzes Stückchen geistlicher. Hat Jesus mehr gewusst als seine Eltern? Ohne Zweifel war Jesus besser gebildet als seine Eltern? Ich würde sagen, als Gott, ja. Und Jesus hat uns das gelehrt, dass das alles keine Rolle spielt. Das ist ein Vorbild. Es geht darum, dass du deine Rolle einnimmst in der Familie, die Gott für dich hat. Dass du deinen Platz einnimmst in dieser Familienordnung. Dass du Jesus gehorsam bist und ein Mensch bist, den Gott, der Mensch, wie es den Gott haben will. Und selbst wenn deine Eltern manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so interessant sind für dich oder wo du nicht den Punkt sehen kannst, kannst du gehorsam sein für Jesus. Für ihn, weil du ihn ehren willst. So kannst du zeigen, dass du ihn ehrst. Und so kannst du geistlich reifen. So kannst du ihm gefallen. Es geht nicht darum, dass wir alles verstehen. Auch nicht, was Gott uns sagt hier. Es geht nicht darum, dass wir Bedingungen knüpfen, dass wir unseren Part spielen. Sondern es geht darum, dass wir die Menschen werden, die Gott haben will. Und vielleicht gebraucht er gerade solche Situationen, wo wir uns unterordnen, obwohl wir es nicht verstehen. Hey, wenn wir alle einer Meinung sind, dann ist es nicht schwer. Dann braucht nicht Gott viel in unserem Herzen wirken. Herausforderung kommt dann, wenn wir nicht übereinstimmen und wenn es uns vielleicht gegen den Strich geht. Aber genau das will Gott verwenden, um uns zu formen und genau das prüft unsere Herzen, wo wir wirklich stehen in unserer Beziehung mit ihm. Aber das Schöne ist, wenn wir das tun, einfach unseren Platz einnehmen, dann heißt es diese Verheißung. Dann können wir Segen erwarten und erwarten, dass wir gute Frucht ernten daraus. Ehre deinen Vater, deine Mutter, wie der Herr, den Gott es dir geboten hat, damit deine Tage lang wären und damit es dir gut geht. Das ist Gottes Herz. Soweit für die Kinder. Für die Kinder ist es ja einfach. Gehorch deinen Eltern. Respektiere sie als die Leiter in der Familie, die Gott über dich gesetzt hat. Aber ich glaube, es gilt auch für uns erwachsene Kinder. Für die von uns, die verheiratet sind und die unter einem Ehemann sind, nicht mehr unter ihren Eltern in erster Linie, oder für die, die das Haupt einer neuen Familieneinheit sind, biblisch gesehen. Es gilt immer noch, glaube ich, dass wir unsere Eltern ehren sollen und dass wir unsere Eltern achten sollen. Und jetzt was für manche vielleicht ein bisschen ein Schock ist. Ich würde sagen, von der Bibel her, das gilt auch für die Schwiegereltern. David zum Beispiel nennt den Saul, seinen Schwiegervater, Vater. Und er nennt David seinen Sohn. Wir können es öfter beobachten in der Bibel. Und damit haben wir vielleicht noch oftmals mehr Probleme, als unsere leiblichen Eltern zu achten. Mein Schwiegersohn holt seine Schwiegermutter vom Bahnhof ab und fragt, wie lange wirst du bei uns bleiben? Und sie sagt, ah, bis ich euch auf die Nerven falle. Er sagt, na, was, nur so kurz? Oder manche Menschen vertreten die Ansicht, dass Schwiegermütter nicht in den Himmel kommen. Wisst ihr warum? Weil Drachen maximal 100 Meter hoch fliegen können. Manchmal sind gerade diese Beziehungen schwierig. Und oft gerade dann, wenn Menschen älter werden. Eltern, die Schwiegereltern. Manchmal, wenn Menschen älter werden, werden sie ein bisschen eigenartig und ein bisschen sturer. Ich meine, wir kennen das aus unserem Leben. Wir sind jetzt nicht mehr so flexibel, wie wir vor 20 Jahren waren. Wir werden manchmal vielleicht auch vergesslich und fordernd und einfach anstrengender. Und vielleicht brauchen wir mehr Geduld im Umgang mit ihnen. Und Gott sagt, wir sollen sie achten, wir sollen sie ehren. Was heißt das? Wie können wir einen Menschen achten? Wie können wir einen Menschen ehren oder respektieren? Wir können gemeinsam überlegen. Ich denke, eine Sache, wie wir das tun können, ist, dass wir ihnen zuhören. Dass wir sie nicht schnell abtun, sondern dass wir ihnen zuhören, dass wir sie ernst nehmen in dem, was sie sagen. Dass wir sie respektieren als Person. Und glücklicherweise sieht man es manchmal, wo gerade wenn die Eltern alt werden und vielleicht ein bisschen senil, dass die Kinder sie behandeln wie Deppen und drum kommentieren und es ist nicht gut, es ist nicht mit Respekt, die vielleicht sogar lustig machen. Andere Art, wie wir Menschen ehren können, ist dadurch, dass wir ihre Fehler zudecken. Wir haben ein tolles Beispiel in der Bibel, im 1. Mose Kapitel 29. Es gibt die Geschichte, wo Noah betrunken war, ein bisschen zu viel getrunken und liegt da nackt in seinem Zelt. Und er hatte einen Sohn, der Ham, der hat das gesehen und der hat sich lustig gemacht und hat es weitererzählt. Guck mal, der Papa liegt nackt im Zelt. Aber dann die anderen beiden Söhne, der Sem und der Japhet, die haben ein Oberkleid genommen und sind in ihrer Mitte und sind zurückgegangen und haben die Blöße ihres Vaters bedeckt. Und der Ham, der sich lustig gemacht hat, der es weitererzählt hat, der hat einen Fluch über sich gebracht und seine Familie. Aber Sem und Japhet, ihnen hat es Segen gebracht. Und so können wir, wenn wir Dinge bedecken, vielleicht Dinge, die peinlich sind oder wo unsere Eltern ein bisschen komisch sind, nicht weitererzählen und uns lustig machen, sondern es zudecken. Das ist eine Art, wie wir sie ehren können, wie wir Respekt zeigen können. Indem wir vergeben, können wir Menschen Respekt zeigen. Indem wir uns Zeit nehmen, ihnen Aufmerksamkeit schenken, vielleicht einen Brief schreiben, vielleicht mal anrufen, was gemeinsam unternehmen. Indem wir sie um Rat fragen, vermittelt Menschen, dass sie wertvoll sind, dass sie gebraucht werden. Ja, mag vielleicht einer wieder sagen, du kennst meine Schwiegereltern nicht. Oder meine Eltern nicht. Das sind schwierige Leute. Sind perfektionistisch. Und mein Vater hat immer so viel von mir verlangt. Da war immer dieser Leistungsdruck da. Oder vielleicht redet meine Schwiegermutter zu viel. Oder vielleicht sogar noch was Schlimmeres. Vielleicht sagt mancher, weißt du was, meine Eltern, mein Vater oder meine Mutter, die haben mich sitzen lassen. Vielleicht durchgebrannt mit einem anderen oder mit einer anderen. Familie sitzen gelassen, allein gelassen, vernachlässigt. Oder vielleicht noch schlimmer, mein Vater war Alkoholiker, hat mich geschlagen, mich misshandelt. Wie soll ich den ehren, wie soll ich den respektieren? Erstens würde ich sagen, weil Gott sie dir als Eltern gegeben hat. Und wir respektieren letztendlich Gott, indem wir ihn respektieren. Wir können immer die Position ehren, selbst wenn wir das Verhalten der Menschen vielleicht nicht schätzen können, die in dieser Position sind. Aber das bringt Zeugnis für ihn und das gibt ihm Ehre, wenn wir das tun. Zweiter Punkt wäre, egal wie sehr deine Eltern auch versagt haben, hey, sie haben dir das Leben gegeben. Verdankst ihnen viel, dass du da bist. Und wie du bist.
Ja, es kommt von deinen Eltern. Ja klar, Gott hat dich geschaffen, aber er hat deine Eltern dazu gebraucht. Und drittens wieder, wir haben Jesus als unser Vorbild. Er hat seinen Vater geehrt. In Johannes 8 heißt es, dass er alle Zeit das ihm Wohlfällige getan hat. Und denkt man nach, der Vater hat ihm sehr viel zugemutet. Vater hat ihm all unsere Schuld aufgeladen. Und er hat sie getragen und er wurde geschlagen. Und er wurde misshandelt und er wurde gekreuzigt. Und er hat den Zorn des Vaters an unserer Stelle absorbiert und aufgenommen in sich selbst. Und der Vater musste ihn sogar verlassen, als meine Schuld und deine Schuld auf Jesus gelegen ist. Jesus hat geschrien am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Und wir sehen Jesus im Garten Gethsemane. Jesus wusste das und er hat gekämpft damit. Er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch, lass dieses Kreuz an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hat sich untergeordnet, hat den Vater respektiert und geehrt. Also denkst du, dass du alleingelassen wurdest oder dass du schlecht behandelt wurdest? Ich kann heute Abend sagen, das ist nichts gegen das, was Jesus erfahren hat. Für dich. Und was er auf sich genommen hat. Und er hat ja dazu gesagt. Er hat gesagt, ja Vater, ich nehme das auf mich. Er hat gesagt, Vater, du bist so gemein zu mir. Das ist Misshandlung. Er hat gesagt, um meinetwillen und um deinetwillen. Ich will diese Menschen erlösen. Und ich sage ja zu deinem Plan, Vater. Und er wollte ihn ehren. Kannst du es wissen, egal was passiert ist in deinem Leben, Jesus versteht dich. Was immer du durchgemacht hast, er versteht dich. Und er verlangt nicht, dass du aus eigener Kraft vergibst oder Buße tust. Und das ist wirklich, wozu Gott uns herausfordern will, wenn wir versagt haben. Dass wir vergeben, dass wir Buße tun und dass wir anfangen, unsere Eltern zu ehren oder auch die Schwiegereltern zu ehren, würde ich sagen. Wieder, wir müssen nicht aus eigener Kraft tun, sondern er will es durch dich tun. So wie er seinen Vater geehrt hat, will er jetzt deine Eltern durch dich ehren, zur Ehre seines Vaters, wieder um ihn zu verherrlichen. Also wie ist es mit deinen Beziehungen, mit den Beziehungen zu deinen Eltern oder zu deinen Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern? Ehrst du sie? Respektierst du Gottes Ordnung oder bist du in Rebellion gegen seinen Plan? Ich würde sagen, lass Jesus sein Gebot in deinem Leben erfüllen. Und du wirst gesegnet sein. Und du wirst nicht nur Frieden in dein Herz und Heil und Freiheit in deinem Leben erfahren, sondern auch in deiner Familie und in dein Umfeld hinein Frieden und Heil und Freiheit bringen. Ja?
Das steht auch in der Bibel, dass die Eltern auch die Kinder nicht zum Zahn bringen sollen. Das ist doch auch eben, das ist was Ähnliches. Ne? Ja. Also man soll zwar mit der Ehre bestimmt schön, aber auf der anderen Seite dürfen die Eltern und die Kinder auch nicht zu böse machen. Also Zahn ist irgendwas, das ist dann irgendwie so.
Nee. Steht im Epheserbrief, Kolosserbrief. Mhm. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute reden wir über das fünfte Gebot hier, dass die Kinder die Eltern ehren sollen. Okay, das sechste Gebot im Vers 17. Du sollst nicht töten. Eigentlich heißt das Wort hier, du sollst nicht morden, wenn wir uns das anschauen im Alten Testament, als auch im Neuen Testament, wo Jesus zum Beispiel dieses sechste Gebot zitiert. Du sollst nicht morden. Hier dieses private, geplante Töten angesprochen, wo Menschen das Recht in ihre eigenen Hände nehmen. Und das ist natürlich wieder sehr grundlegend für ein Leben in Gemeinschaft. Das ist wohl das Grundlegendste, dass wir das Leben unserer Mitmenschen achten. Ist aber auch eine Stelle, die vielfach missbraucht wird. Manche nehmen diese Stelle und sagen, das heißt, du darfst nie unter keinen Umständen ist es erlaubt, irgendeinen Menschen zu töten. Und auch das ist nicht ganz biblisch. Wir sehen zum Beispiel eine Ausnahme in der Bibel ist Selbstverteidigung im Alten Testament, wo Gott sehr wohl einen Unterschied macht zwischen Mord und ob sich jemand in Notwehr selbst verteidigt. Aber auch Todesstrafe für Mörder oder gerechter Krieg sind nicht unter diesem Gebot. Und da wird die Bibelstelle oft von Pazifisten missbraucht
Und ich würde sagen, wir müssen das nehmen, was die Bibel sagt. Und ich würde sagen, wir können biblisch nicht so argumentieren. Dass Todesstrafe nicht erlaubt ist oder dass Krieg unter keinen Umständen erlaubt ist und dass alle Soldaten Mörder sind und Justizbeamten oder was immer, die da beteiligt sind. Ich meine, wenn wir die Bibel anschauen, können wir nicht so argumentieren. Gott selbst hat die Todesstrafe eingesetzt. Und Gott selbst hat Krieg befohlen. Und es ist nicht so, dass Gott Freude hat an Krieg und an Tod von Menschen. Gott hasst es. Und es ist immer furchtbar und es ist immer schrecklich. Das ist nicht sein Plan. Das ist nicht sein Ideal. Sein Wille ist, dass wir ein Leben in Fülle leben, ein Leben in Frieden, ein Leben, wo wir gesegnet sind. Sein Wille ist, dass wir alle ihn ehren und dass alle Menschen seine Gebote halten. Und sein Gebot ist, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben. Aber in einer gefallenen Welt, wo die Menschen gegen ihn und gegen sein Wort rebelliert haben und rebellieren, ist es manchmal notwendig, die Todesstrafe zu verhängen. Oder manchmal auch notwendig, in den Krieg zu ziehen, nämlich um die Ausbreitung von weiterem Unrecht und weiteren Unheil zu verhindern. Und wir Christen, besonders, wir müssen uns von dieser Vorstellung von einer heilen Welt, bevor Jesus wiederkommt, müssen wir uns verabschieden. Und dieser humanistischen Vorstellung, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und dass wir ihn nur walten lassen müssen, dann wird schon alles okay sein. Davon müssen wir uns verabschieden. Das ist nicht biblisches Denken, das ist humanistisches Denken, das ist unbiblisch. Und es ist auch weltfremd, ganz offen gesagt. Die Welt funktioniert einfach nicht so. Jakobus 4, Verse 1 und 2, da heißt es, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Die Antwort ist nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und ihr habt nicht. Ihr tötet und neidet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Und dann sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also was ist die Ursache für Krieg und für Streit und für Mord? Es ist in unserem Herzen, sagt der Herr. Es ist in unserer sündigen Natur. Es ist unsere Lust und unsere Habsucht und interessanterweise letztendlich sagt er Mangel an Gebet. Ist nicht interessant. Gestörte Gottesbeziehung. Das ist die Ursache letztendlich. Wenn alle Menschen Gott nachfolgen würden und unsere Zufriedenheit finden würden und Sicherheit finden würden in ihm, dann gäbe es keinen Krieg. Und dann bräuchte man keine Polizei und keine Justiz und kein Militär. Aber die Realität ist, es ist einfach nicht so. Wir leben in einer gefallenen Welt voll von Menschen, die sündigen wollen und die gegen Gott rebellieren und das, was er sagt. Wir können das in der Bibel von Anfang an sehen, auch was passiert ist, wenn man das einfach laufen lässt. Erster Mord, können wir uns mal kurz anschauen. Wer war der erste Mörder in der Bibel? Keins. Sehr gut. Plus. Schlag mal auf mit mir, 1. Mose Kapitel 4. Schauen wir uns mal das an. Erste Mose Kapitel 4, Vers 8, sehen wir den ersten Mord, wo Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Und wir sehen hier, dass Gott dem Kain Gnade gezeigt hat. Lesen wir. Es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich verantwortlich für meinen Bruder? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben, unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, der wird mich erschlagen. Und der Herr aber sprach zu ihm nicht so, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerächt werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit er ihn nicht erschlüge, damit ihn nicht jeder erschlüge, Entschuldigung, der ihn fände.
Gott hat ihm Gnade gezeigt. Angst, da Kain hatte Angst, dass die Menschen ihn umbringen werden, weil er ein Mörder ist. Und Gott hat gesagt, nee, ich mache ein Zeichen. Ich beschütze dich. Hat ihm Barmherzigkeit gezeigt. Lesen wir weiter im 1. Mose, Kapitel 4, Vers 23. Finden wir einen weiteren Mörder.
Sein Name ist Lamech. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, das waren ihre Namen, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Ich bin ein Mörder. Wenn Kain siebenfach gerät wird, so Lamech 77-fach.
Was sagt der Lamech, wenn der Kain davongekommen ist mit seinem Mord, dann wie viel mehr werde noch ich davonkommen? Und Lamech hat Gottes Barmherzigkeit mit Kain als Ausrede genommen, dass er ein Mörder sein darf. Und es steht, wie stolz und arrogant er ist. Kain wird siebenmal gerecht, aber ich werde, was sagt er, 70 Mal oder 77 Mal. Glaube ich, hat Gottes Barmherzigkeit mit Kain als Freibrief genommen. Wir können weiterblättern. Die nächsten zwei Kapiteln sehen wir die Geschichte, wie die ganze Welt in Rebellion und in Perversion verfallen ist. Dann im Kapitel 6, im Vers 11, seht, was er hier sagt. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und dann hat Gott den Schlussstrich gesetzt und hat die Flut kommen lassen und hat einen Neuanfang gemacht. Und seht ihr, seht, was er macht, gleich nachdem er diesen Neuanfang gemacht hat, im Kapitel 9, im Vers 5. Sagt Gott, euer eigenes Blut werde ich einfordern von jedem Tier. Ich werde es einfordern von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Was hat Gott hier getan? Er hat die Todesstrafe eingesetzt für Mörder. Gott hat uns eine Lektion gegeben. Er hat uns sehen lassen, was passiert, wenn Mord ungestraft bleibt. Leute haben das als Ausrede genommen, die Barmherzigkeit. Die ganze Welt ist verdorben worden. Und Gott sagt hier, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Auf gut Deutsch, das Menschenleben ist ihm wertvoll. Und wenn er Mord keinen drastischen Einhalt gebietet, dann wird die Welt in Mord und Totschlag versinken. Also deswegen ist mein Argument, dass die Todesstrafe nicht unter das sechste Gebot fällt. Du sollst nicht morden. Auch Soldaten, würde ich sagen, sind nicht unbedingt Mörder. Also es gibt Beispiele in der Schrift, habe ich schon gesagt, wo Gott Krieg geboten hat. Und auch das war immer eine Antwort auf Ungerechtigkeit und auf Unrecht. Und wir haben darüber in 4. Mose zur Genüge besprochen, warum Gott Volk Israel gesagt hat, hey, lösch die Kanaaniter aus, dieses Volk. Und Gott war sehr barmherzig, hat 400 Jahre lang Barmherzigkeit gegeben und nicht gerichtet. Aber dann war diese Kultur so pervers und so zerstört, dass sie sich selbst zerstört hätte und selbst umgebracht hätte. Und Gott sagt, lösch die aus. Gott befiehlt seinem Volk einen Krieg hier. Und eigentlich war es ein Akt der Barmherzigkeit. Er sagt, es ist besser, Schluss zu machen, als sie weiter leiden zu lassen. Und so dass es nicht ausbreitet, diese Perversion, sondern eingedämmt wird. Selbe Motiv wie für die Todesstrafe. Also wir werden jetzt nicht weit ins Detail, weil wir da eh schon oft genug im 4. Mose drüber gesprochen haben, wo wir diese Stellen angesehen haben. Also ein Krieg, der geführt wird, um einem Unrecht Einhalt zu gebieten oder weiteres Übel oder weiteres Morden zu verhindern,
muss nicht schlecht sein. Kann sogar eine moralische Pflicht sein, sage ich, in einer gefallenen Welt. Kann dazugehören, den Nächsten zu lieben. Zum Beispiel, du schaust aus dem Fenster raus und siehst, wie deine Nachbarin gerade von einem Einbrecher vergewaltigt wird und wo der gerade dabei ist, sie zu würgen. Was ist das Rechte zu tun? Ist es richtig, da zu sitzen und nichts zu tun? Zuzusehen? Würde das heißen, den Nächsten lieben? Wäre es falsch, einzugreifen? Und wenn es notwendig ist, den Angreifer sogar zu töten, wäre es falsch? Ich würde meinen, nein. Sondern im Gegenteil. Es wäre sogar eine moralische Pflicht, einzugreifen. Und genau dasselbe gilt auf nationaler Ebene. Und wirklich, wir in Deutschland hier, wir sollten das verstehen. Wir haben Freiheit heute, weil andere Menschen bereit waren, ihr Leben einzusetzen, dass Hitler und sein Massenmord gestoppt wurde. Leute wie Bonhoeffer zum Beispiel oder die das Attentat auf Hitler verübt haben, mit ihrem Leben dafür bezahlt. Oder die im deutschen Widerstand oder all die amerikanischen und britischen und russischen Soldaten. Wir haben weitere Ungerechtigkeit und weiteren Massenmord verhindert. Oder die Soldaten, die ihr Leben eingesetzt haben, um das kommunistische Mörderregime in Nordvietnam zu stoppen. Oder die Truppen, die Saddam von Kuwait zurückgeschlagen haben. Kuwait befreit haben. Ich denke, wir können diese Soldaten nicht pauschal als Mörder abtun, wie manche Menschen es tun. Und ich meine, obwohl sicher einige Gräueltaten verübt haben, die Unrecht waren und in sich selbst wieder Unrecht war. Und Gott wird auch sie dafür verantwortlich halten. Aber Römer 13, schlagen wir Römer 13 auf. Römerbrief, Kapitel 13. Beginnen im Vers 1. Da ist es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn, was, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut. Also Gott hat Regierungen, Gott hat staatliche Macht gegeben, um das Gute zu belohnen und um das Böse zu bestrafen. Und es heißt hier, er hat ihnen das Schwert gegeben. Das heißt, er hat ihnen auch die Autorität gegeben, die Todesstrafe zu verhängen. Und deswegen sage ich, sind Polizei, oder auch Justizvollzugsbeamte oder Soldaten, biblisch gesehen Gottes Diener, und sie sind keine Mörder. Nicht per se. Es gibt welche, die Mörder sind. Versteht mich nicht falsch, aber nicht per se. Zumindest solange sie im Sinne der Bibel handeln. Sondern sie sind von Gott eingesetzt, sagt uns die Bibel ganz klar. Eben um diese Ausbreitung von Unrecht und Mord zu verhindern. Und ich meine, Gott sei Dank. Gott sei Dank greift der Staat ein und bestraft die Übeltäter, sonst hätten wir ein Chaos hier. Und preis dem Herrn, dass Regierungen und dass Menschen bereit waren, Hitler zu stoppen. Sonst würden wir heute alle ganz anders leben. Wahrscheinlich wird Israel gar nicht mehr existieren. Leider ist es gerade so in Europa, dass die Regierung die Aufgabe nicht wahrnimmt oder oft nicht wahrnimmt. Und wir haben diese perverse Situation hier, also es zwar verboten ist, überführte und verurteilte Mörder hinzurichten, hier in Europa, aber gleichzeitig ist der Mord an Unschuldigen, Ungeborenen erlaubt gesetzlich, ohne Konsequenzen und wird manchmal sogar von der Krankenkasse bezahlt. Und Wir schauen in unsere Nachbarländer und es ist erlaubt, unter gewissen Umständen auch alte und kranke Menschen zu ermorden. Leute, wir sind heute Zeugen von einem staatlichen Holocaust, was hier passiert. Wir sprechen von Hunderttausenden, wahrscheinlich Millionen von unschuldigen Menschen, die ermordet werden ohne Konsequenzen. Und wir sind so verblendet. Auch viele Christen, wir sind so verblendet. Wir denken, wir sind so zivilisiert hier in Europa. Und wir sind so human und wir sind überheblich den anderen gegenüber, wie furchtbar das ist. Und wir haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein mehr oder Gerechtigkeitsbewusstsein. Wir haben ein Rechtssystem, das dabei ist, sich in ein Unrechtssystem zu verwandeln. Deswegen brauchen wir Klarheit in diesen Dingen. Also wir haben jetzt besprochen, was das sechste Gebot nicht heißt. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir drüber sprechen. Selbst ich rede auch nicht gern drüber. Es ist kein Thema, was Spaß macht. Es macht nicht Spaß, die Gefallenheit und in die Abgründe unserer menschlichen Kultur und unserer menschlichen Herzen reinzuschauen. Und um das, auf das zu schauen, was traurigerweise notwendig ist, um das noch irgendwie einzugrenzen und auf einem erträglichen Niveau zu halten. Aber viele sind verwirrt und viele missbrauchen solche Bibelstellen. Und viele sind manipuliert. Und es ist wichtig, dass wir Christen eine biblische Perspektive hier entwickeln. Also, was das sechste Gebot heißt, du sollst nicht morden, heißt nicht, dass Todesstrafe falsch ist und heißt auch nicht, dass Krieg prinzipiell immer falsch sein muss. Was es heißt, du sollst nicht morden, ist, dass du es nicht persönlich in deine Hand nehmen darfst, einen anderen Menschen umzubringen. Also Blutrache zum Beispiel. Du hast meine Frau vergewaltigt, deswegen bringe ich dich um. Nee, das ist nicht Gottes Wille, das ist verboten. Du sollst nicht morden. Ja, du darfst sie der Justiz, du darfst den Typen der Justiz ausliefern und die ist dazu da, das Schwert, um den Übeltäter zu bestrafen. Aber nicht Blutrache, du darfst es nicht in deine eigene Hand nehmen. Oder ich denke an Menschen, die Abtreibungsärzte, die Massenmörder sind, ganz objektiv mal gesagt. Aber es ist trotzdem Unrecht, hinzugehen und den zu erschießen. Ist falsch, ist nicht richtig. Gott hat uns nicht die Autorität gegeben, das Recht in unsere eigenen Hände zu nehmen. Sondern die staatlichen Gewalten, haben wir gesehen in Römer 13, sind sein Werkzeug, um die Bösen zu bestrafen. Okay, jetzt haben wir über viel Unerfreuliches geredet. Mag mancher sagen, okay, was hat das mit mir zu tun? Ich habe noch nie jemanden umgebracht und ich habe auch überhaupt nicht die Absicht, das zu tun. Also wozu die Bibelstunde heute Abend? Schlag mit mir Matthäus Kapitel 5 auf zum Abschluss. Surfen heute mal so ein bisschen durch die Bibel. Matthäus Kapitel 5. Diesmal mal die Verse 21 bis 23. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Das Wort hier ist wieder morden eigentlich. Wer aber töten wird oder morden wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, also du Gottloser oder du Nichtsnutz, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, das ist jetzt der Gottlose, du der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Was sagt Jesus hier? Jetzt kommt es schon ein bisschen näher an unsere Person, an unser Herz. Jesus sagt, dass Mord im Herzen beginnt und dass bereits Zorn und falsche Anschuldigungen und Gewalt im Herzen der Anfang davon sind. Und dass es falsch ist und eine Sünde ist und nicht erst die äußere Tat. Führt sogar manchmal dazu, das, was im Herzen ist. Das sind dieselben Regungen, die Mörder haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind mal vor uns selbst, dann haben wir diese Regungen schon alle dann und wann gehabt. Kontext geht es natürlich darum hier, dass Jesus uns zeigen will, dass alle Menschen schuldig sind, dass alle Mörder sind, dass wir das Gesetz nicht gehalten haben, dass wir Sünder sind und dass wir ihn als unseren Erlöser brauchen. Und das ist ja ein Zweck des Gesetzes. Aber auch ganz praktisch für uns, die wir Jesus schon kennen. Für uns, die wir in Jesus sind, wenn wir Zorn in unserem Herzen hatten und falsche Anschuldigungen gemacht haben und den anderen, was weiß ich, du Nichtnutz oder gottloser, unbrauchbarer, hoffnungsloser Fall oder so genannt haben, wir kommen natürlich nicht in die Hölle deswegen. Wir sind verdammt deswegen, weil das hat Jesus für uns getragen. Unsere Schuld. Aber, ich denke ganz praktisch, wir werden nicht gerichtet für unsere Sünde von Gott, weil wurde gerichtet in Jesus. Aber ganz praktisch, wenn wir diesen Groll in unserem Herzen haben, diesen unterschwelligen, dahinschwelenden Groll, diesen Zorn, den wir in unsere andere Person, oder wenn wir andere schlecht reden, und das ist ja oft gerade ein Resultat von diesem Zorn, den wir in uns reinfressen, diesem Groll. Wenn wir schlecht über einen anderen reden, Rufmord betreiben sozusagen, dann, wisst ihr was, werden wir die Hölle auf der Erde erleben. Und auch die anderen um uns werden anderen das Leben schwer machen. Und wir können es tun. Wir können dann, Jakobus spricht viel, wir haben jetzt nicht die Zeit, noch genauer reinzugehen, aber Jakobus spricht sehr viel über die Macht der Zunge und wie zerstörerisch sie sein kann. Und wir können wirklich morden, ganz praktisch. Ich werde zu dem in den Augen anderer, was ihr über mich erzählt. Das ist einfach so. Das ist einfach eine Wahrheit. Wenn ihr mich schlecht macht, mich runtermacht vor anderen, dann werden die anderen mich so sehen. Ganz egal, wie ich bin, ob es stimmt oder nicht. Und so können wir einen anderen Menschen Wort für Wort ermorden. Andersrum, wenn ihr gut über mich redet, dann könnt ihr solche sein, die Leben bringen und die aufbauen. In meine Beziehungen, in mein Leben. Das ist ganz praktisch. Es beginnt in unserem Herzen mit Groll, es wirkt sich aus, meistens dadurch, dass wir erstmal schlecht reden über die anderen und diese Bitterkeit irgendwie hervorkommt. Und das betrifft uns sehr wohl. Und auch da Gottes Gebot, du sollst nicht morden. Es beginnt schon hier, sagt Jesus, in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Reden. Deswegen sagt Jesus weiter im Vers 23 hier, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Interessant, wenn dein Bruder was gegen dich hat, dann geh zu ihm. Sag nicht, das ist sein Problem, wenn er ein Problem mit mir hat. Erinnert euch, das hat kein gesagt, der erste Mörder. Bin ich der Hüter meines Bruders? Was geht mich mein Bruder an? Und wenn du merkst, dass du ihn verletzt hast und dass du Unrecht getan hast, dann geh hin. Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, geh hin und versöhne dich. Andersrum, in Matthäus 18, andere Seite, da sagt der Herr, wenn dein Bruder sündigt, so geh du hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also auch andersrum, wenn jemand anderer dich verletzt und es rumort in deinem Herzen, dieser Groll, und du kannst es nicht einfach in Liebe zudecken, wie die Bibel auch davon spricht. Liebe deckt viel Sünde zu. Wenn das geht, wenn du vergeben kannst und hey, loslassen kannst und ist okay, dann müssen wir nicht viel Aufsehen machen. Aber wenn es in uns rumort, wenn mein Bruder und meine Schwester gegen mich gesündigt haben, dann sagt unser Herr, geh hin zu ihr und red mit ihr drüber und such Versöhnung. Und im Idealfall treffen sich die beiden in der Mitte des Weges. Das ist Gottes Idealfall. Aber Gott will, dass wir versöhnt sind. Gott will, dass wir miteinander über diese Dinge reden, dass wir Schuld bekennen, dass wir einander Vergebung zusprechen. Wie kann ich ihm vergeben nach all dem, was er über mich gesagt hat? Ja, es war Unrecht, das ist wahr. Aber wenn wir auch ehrlich sind, in Wahrheit ist es viel schlimmer, als was sie über uns erzählt hätten. Wenn die Leute wissen würden, wie schlimm wir wirklich sind, sie wirklich in unser Herz reinschauen könnten, so wie der Herr das kann, Das ist noch gar nichts, was Sie erzählt haben. Nicht, dass es das rechtfertigt, schlechte Nachrede. Aber Leute, wir können einfach vergeben. Wir können froh sein, dass nicht die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Unser Herz ist eine Mördergrube. Aber vor allem der Herr erinnert uns an dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem sein Herr diese Riesenschuld erlassen hat. Sagen wir mal 100 Millionen hat er ihm vergeben. Und dann geht er raus und sein Knecht schuldet ihm, sagen wir, 1000. Und der Herr würde sagen, vergib, weil ich dir so viel vergeben habe. Und vergeben, wir wissen, was Vergebung heißt, ist einfach, dass ich dem anderen das nicht mehr entgegenhalte, was er mir angetan hat. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dich so zu behandeln, als hättest du